Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Thorsten Jantschek.
Eigentlich hätte Hubertus Boutin heute keine Zeit für uns. Als Kunsthistoriker hat er lange Zeit im Atelier von Gerhard Richter gearbeitet. Heute kuratiert er Kunstausstellungen, berät Auktionshäuser, Sammler und auch das ein oder andere Landeskriminalamt, wenn es um Kunstfälschungen geht. Denn dazu hat er gerade ein tolles Buch geschrieben. Und warum hätte er keine Zeit? Weil in dieser Woche die bedeutendste deutsche Kunstmesse, die Art Cologne, und nächste Woche das Gallery Weekend in Berlin auf seinem Terminkalender oder in seinem Terminplan gestanden hätten. Hätte Corona alles abgesagt bzw. verschoben auf den September, ob das dann stattfinden kann, ist heute mehr als fraglich. Der Kunstmarkt steht still, manche sagen sogar, er ist zusammengebrochen. Schönen guten Abend, Herr Boutin. Ist das denn so? Ist der Kunstmarkt und damit die Existenzgrundlage für viele tausend Künstlerinnen und Künstler, Galeristen, Rahmenbauer, Kunstauktionäre, Kuratorinnen und Kritiker zusammengebrochen?
Ja, guten Abend, Herr Jantschek. Ich glaube, das ist etwas übertrieben. Also komplett zusammengebrochen ist der Kunstbetrieb noch nicht, aber der Kunstbetrieb ist sicherlich in einer sehr, sehr großen Krise und braucht also dringend von staatlicher Seite auf jeden Fall Unterstützung. Viele Galeristen, Künstler, natürlich auch Kinos, Theater und so weiter haben keine Einnahmen mehr, haben große existenzielle Sorgen. Also das ist schon eine außergewöhnliche Krise.
Künstlerverbände und Kulturrat, Kulturschaffende schlagen wirklich Alarm zurzeit, sagen, wir müssen unbedingt staatlich gefördert werden. Mittlerweile ist das auch in der Politik angekommen. Angesichts der Auswirkungen der Corona-Krise in der Kulturszene fordern die Länder mehr Einsatz vom Bund. Zitat, es bedarf einer gemeinsamen Anstrengung, um eine drohende Verarmung der Kunst- und Kulturlandschaft nach der Corona-Krise zu verhindern, heißt es zum Beispiel in einem Schreiben der Ministerrunde an die Kulturstaatsministerin Monika Grütters und noch andere, also Minister für Finanzen und Wirtschaft Olaf Scholz und Peter Altmaier. Und dann nochmal, es handelt sich um eine Sondersituation, die einen gesamtstaatlichen Kraftakt innerhalb der föderalen Ordnung einfordert. Ist das aus Ihrer Sicht wirklich gerechtfertigt? Ich meine, die Gastronomie muss unterstützt werden, die produzierende Industrie, die Tourismusindustrie muss unterstützt werden und jetzt auch noch die Künstler?
Es ist sicherlich für den Staat und die Länder und die Kommunen schwierig, weil sozusagen jetzt alle Bereiche der Gesellschaft die Hand aufhalten und dringend Unterstützung brauchen. Das kann ich schon verstehen. Aber selbstverständlich ist es völlig legitim, dass auch die Künstler und Künstlerinnen und auch die Kulturinstitutionen ebenfalls sich melden und sagen, wir haben große existenzielle Probleme und um Unterstützung bitten. Also das ist völlig legitim und ganz selbstverständlich. Wenn man bedenkt, dass ein riesiger Konzern wie Adidas jetzt Milliarden Unterstützung bekommt, obwohl es dem Konzern, soweit ich weiß, eigentlich recht gut geht, ist es jetzt keine übertriebene Forderung, dass zum Beispiel hier in Berlin, wie ich gehört habe, im April der Senat ein Soforthilfeprogramm von 30 Millionen Euro aufgelegt hat. Also das ist relativ wenig Geld im Verhältnis zu dem, was Konzerne bekommen.
Ja, insgesamt hat, das hat der Kulturstaatsministerin Monika Grütters diese Woche im Kulturausschuss gesagt, habe es ja eben diese große Anstrengung für die Solo-Selbstständigen und die meisten Künstlerinnen und Künstler sind Solo-Selbstständige, habe es die ja gegeben mit insgesamt einem Volumen im ganzen Land von 156 Milliarden Euro. Das betrifft allerdings auch Kioskbesitzer, Dönerbudenbesitzerinnen, Friseurinnen und so weiter und so weiter. Und da haben die Künstler eben auch ordentlich profitiert, sagt Frau Grütters und spielt den Ball an die Länder eigentlich wieder zurück.
Ja, ich glaube, das, was die Kulturminister der Länder momentan fordern von Frau Grütters, ist ja, dass ein gemeinsamer Notfallfonds von Bund und Ländern aufgestellt wird. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das absolut sinnvoll ist, weil Sie wissen ja, dass die Bundesländer einen Flickenteppich bilden in der Hinsicht, dass eben jedes Land seine eigene Hilfspolitik betreibt und eine sehr unterschiedliche Hilfspolitik betreibt. Meines Wissens bekommen die Künstler in Nordrhein-Westfalen nur 2.000 Euro. In Berlin konnte man aber zwischen 5.000 und 9.000 Euro bei der Investitionsbank Berlin beantragen. Das heißt, die Hilfen sehen einfach sehr unterschiedlich aus und es wäre sicherlich gut, das entweder zu vereinheitlichen oder zumindest eben gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen, den Kulturschaffenden zu helfen.
Statistisch gesehen ist ja die Gruppe der bildenden Künstler, sage ich jetzt mal, eine relativ kleine, also so in der Statistik, also über die natürlich über die Einkommensteuererklärung, sind knapp über 10.000 bildende Künstler in Deutschland gelistet. Es gibt natürlich viel, viel mehr, wenn man die ganzen Studierenden noch dazu nimmt und so weiter und so weiter. Angesichts von, sagen wir, 143.000 Friseurinnen, denen es jetzt auch nicht gut geht, die aber weniger Lobby haben, weil sie keinen Kulturrat haben im Hintergrund, ist der Lärm der Künstler schon sehr groß, oder?
Ja, aber trotzdem, das ist eigentlich kein Argument, dass die Gruppe der Betroffenen kleiner ist als andere Berufsgruppen. Also das ist kein Grund, also legitim ist es auf jeden Fall.
Aber ist es nicht ein Luxusphänomen, Kunst?
Nein, das ist es überhaupt nicht. Kürzlich hat Herr Demand, der Direktor vom Städelmuseum in Frankfurt, gesagt, Kunst ist nicht nur das Pausenbrot. Man könnte auch sagen, es ist nicht nur das Sahnehäubchen auf dem Kuchen. Also Kunst und Kultur sind ein ganz wesentlicher und bedeutungsvoller Bestandteil unseres Gemeinwesens. Und gerade jetzt in der Krise merken wir das ja auch. Also ich leide sehr darunter, dass ich abends nicht ins Kino gehen kann, auf kein Konzert gehen kann, zu keinem Vortrag, nicht ins Theater und so weiter. Also das ist schon etwas für unsere Gesellschaft Lebensnotwendiges. Und außerdem stellen Sie sich vor, Berlin ohne Kultur oder mit extrem abgespeckter Kultur. Wir sind hier keine Bankenstadt, wir sind keine Industriestadt. Die Touristen kommen doch nicht wegen der Politik oder der Natur nach Berlin, sondern wegen den Museen, den Theatern, den Konzerthäusern, Schlössern und so weiter. Und deshalb ist es einfach zum Beispiel auch für die Städte oder für eine Stadt wie Berlin extrem wichtig, Kultur zu erhalten, zu sichern und zu fördern, eben besonders in einer solchen Krise wie jetzt.
Ja, Gerhard Baum, der FDP-Politiker und ehemalige Innenminister, hat kürzlich gesagt, eine umfassende Künstlerförderung in der Krise finde nicht statt, also an die Adresse von Frau Grütters. Das entspricht in keiner Weise der Bedeutung der Kunst in einer freiheitlichen Gesellschaft, gerade jetzt in der Krise. Kunst und Kultur seien in ihrer Weise systemrelevant, hat er gesagt. Kunst ist keine Branche wie jede andere. Ihr Produkt ist einzigartig. Sie ist in besonderer Weise durch das Grundgesetz geschützt. Ist das denn so, Kunst als der Hort des guten, wahren, schönen?
Das ist jetzt vielleicht etwas altmodisch oder etwas sehr idealistisch ausgedrückt, aber ich glaube schon, dass für unsere Gesellschaft das System relevant ist. Die Bedeutung der Kultur ist sehr groß in vielerlei Hinsicht, nicht nur wirtschaftlich. Es ist ein ganz bedeutender wirtschaftlicher Faktor für Deutschland. Ich kenne jetzt die Zahlen für unser Land nicht, aber ich weiß, dass weltweit jedes Jahr ungefähr 65 bis 68 Milliarden Euro allein im Kunsthandel umgesetzt werden. Also das zeigt schon deutlich, dass es ein ökonomischer Faktor ist. Aber es ist natürlich auch ein gesellschaftlicher und psychologischer Faktor. Also für mich ist die sinnliche und geistige Auseinandersetzung mit Kultur extrem wichtig. Und ich meine, selbst die Menschen, die sich jetzt nicht für bildende Kunst interessieren, die gibt es ja durchaus, aber die lesen dann mal ein Buch oder sie gehen mal ins Theater oder sie gehen auf ein Rockkonzert oder sie gehen mal abends ins Kino. Das ist ja auch alles Kultur. Und möchten wir das missen?
Nein, natürlich möchten. Also Sie möchten es nicht missen, ich möchte es nicht missen, aber im Blick auf die bildende Kunst habe ich so den Eindruck, dass Gerhard Baum aus einer ganz anderen Perspektive, also aus einer Generationenperspektive das beurteilt. Also der hat quasi die Stunde 0,45 miterlebt und hatte da ein ganz anderes Bild eben auch von der Rolle von Kultur, als es vielleicht auch heute ist. Heute ist Kultur demokratisiert, zwischen U und E gibt es keinen Unterschied mehr. Sie haben Rockkonzerte und Kunstausstellungen gleichgesetzt. Hat sich da auch was geändert im heutigen politischen Umgang mit der Kunst, jetzt im engeren Sinne, der bildenden Kunst?
Also der Grund, dass Herr Baum das vielleicht so etwas emphatisch oder pathetisch ausgedrückt hat, liegt vielleicht daran, dass er eben ganz andere Zeiten erlebt hat, wie den Krieg oder die Nachkriegszeit, wo eben die Kultur erstmal völlig brach lag. Und wir sind es heute gewohnt, dass Kultur einfach etwas völlig Selbstverständliches ist und konnten uns das ja bis vor kurzem überhaupt nicht vorstellen, dass eine solche Krise wie jetzt möglich ist. Aber ich glaube letztendlich, dass es nichts daran ändert, ob man jetzt nun 80 ist oder 85 oder ob man ein junger Mensch ist. Also ich glaube, niemand möchte auf Kultur verzichten. Also das ist für mich unvorstellbar.
Blicken wir nochmal zurück auf eine besondere Initiative, die mir aufgefallen ist aus Nordrhein-Westfalen. Da haben die Galerien sich zusammengetan und einen Brandbrief an den Ministerpräsidenten Laschet geschrieben. Kunstförderung sei eben auch Ländersache, das haben sie eben auch schon mit dem Flickenteppichbild gesagt. Und die haben gefordert, dass das Land Kunst ankaufen solle. Und zwar in einem Bereich von einem zweistelligen Millionenbetrag bei den Galerien, um eben diese ganze Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Und es sei eine Win-Win-Situation, also ausgehend von einem Kunsthändler Rupert Farb, der eine Galerie in Düsseldorf betreibt, der gesagt hat, ja, dann soll das Land eben Kunst von den Galerien kaufen, überwiegend Künstler, die in Nordrhein-Westfalen auch arbeiten. Und dann habe es auch was, einen materiellen Gegenwert und eben auch eine Unterstützung der Museen. Und das käme ja auch der Öffentlichkeit zugute. Was halten Sie von dieser Initiative?
Das ist eine interessante Idee. Also es wäre tatsächlich, wenn das umgesetzt würde, eine Win-Win-Situation für beide, also für den Kunsthandel und das Land. Nun bin ich aber kein Galerist und ich denke, die Betroffenen werden das vielleicht besser noch beurteilen können als ich. Aber unzweifelhaft ist, dass auch der Kunsthandel tatsächlich in einer sehr, sehr großen Krise steckt. Dominique Levy, eine der weltweit führenden Kunsthändlerinnen für zeitgenössische Kunst, für die ich als Autor in New York und London auch mal als Autor arbeiten durfte, meinte kürzlich in einem Interview, aufgrund der Krise könnten im internationalen Kunsthandel 90-95% weniger Geschäfte getätigt werden. Und tatsächlich, manchen Galeristen und Händlern steht das Wasser bis zum Hals. Deshalb schauen momentan auch alle sehr gebannt auf die kommenden Kunstauktionen, weil das so eine Art Gradmesser ist, wie die Stimmung im Land ist und ob die Geschäfte wieder beginnen. Ich weiß, dass es in Berlin so war oder so ist, dass Galeristen zwischen 9.000 und 5.000 Euro bei der IB-Bank beantragen konnten. Das ist ja eine durchaus substanzielle Hilfe, die aber irgendwann natürlich auch aufgebraucht sein wird. Zum Glück konnten diese Woche die Galerien, ich weiß nicht, ob nur in Berlin oder deutschlandweit wieder öffnen. Das heißt, sie können wieder ihre Ausstellung zeigen, es können wieder die Verkäufe losgehen. Das ist natürlich eine sehr gute Situation, sowohl für die Galeristen wie auch für die Künstler und Künstlerinnen. Ob aber die Sammler momentan große Lust haben, tatsächlich zu kaufen, das wird man dann erst sehen. Aber zweifellos.
Aber im Moment haben sie null Lust zu kaufen. Das habe ich jetzt bei mehreren Galerien im Vorfeld dieses Gesprächs mal nachgefragt. Also es gibt einfach nichts zurzeit.
Das gilt wahrscheinlich für die meisten Galeristen tatsächlich, dass die Umsätze ganz extrem eingebrochen sind. Es gibt interessanterweise aber wenige Galerien, mit denen ich gesprochen habe, die genau das Gegenteil sagen, die erzählt haben, dass momentan die Umsätze größer sind als je zuvor. Ach. Weil es gibt allerdings wenige Sammler, die momentan einfach die Kunst sozusagen als Investitionsobjekt entdeckt haben und ganz bewusst als Kapitalanlage nutzen wollen. Sie wissen, der deutsche Aktienindex hat 4.000 Punkte verloren. Das macht viele nervös, die jetzt halt dann lieber in die Kunst investieren wollen. Aber es ist zu vermuten, dass das nur wenige Sammler sind und auch nur wenige Galeristen betrifft. Den meisten geht es sicherlich sehr schlecht.
Haben wir mit einem Galeriensterben zu tun, wenn jetzt so ein Land wie Nordrhein-Westfalen nicht auf den Vorschlag der Galerien dort eingeht?
Ich glaube ja. Ich glaube, dass wir vor einer Pleitewelle stehen. Vielleicht noch nicht unmittelbar, aber die meisten Galerien haben vielleicht 1, 2, maximal 3 Monate an finanziellen Puffer und Rücklagen. Aber dann wird es sicherlich für einige sehr eng. Und hinzu kommt ja noch, dass die ganzen Kunstmessen ausgefallen sind. Und es gibt manche Händler oder sogar viele Händler, die machen ihre größten Umsätze auf den Messen. Und wenn die jetzt alle nicht mehr stattfinden, die Art Cologne nicht, die Art Basel nicht, dann fallen natürlich auch auf dieser Seite dann sehr viele Einnahmen weg. Und das wird sehr existenziell bedrohlich werden.
Ich habe eine totale Sympathie für diesen Vorstoß, dass das Land Kunst kaufen soll, weil es ja dann einen Gegenwert gibt. Und wenn es sozusagen museal relevante Kunst ist, könnte man ja auch sagen, okay, wir gucken mal in 10 Jahren und geben das als Land auch womöglich wieder in Auktionen und erzielen dann zumindest die Kosten, holen wir wieder rein, die wir damals investieren mussten oder wollten. Auf der anderen Seite, also das ist so die eine Seite, die in mir pocht, auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, ja, da müsste das Land aber auch Getriebe für Autos ankaufen, um die Zulieferer, die örtlichen, zu unterstützen oder, was weiß ich, Pizza für alle Bediensteten im Land besorgen, damit die verköstigen und die Gastronomie unterstützen. Und etwas kommt noch dazu, also wenn man sich die Statistiken anschaut, dann gehen in Deutschland 2,45 Millionen Menschen regelmäßig in Kunstausstellungen und Galerien und Museen und 37 Millionen gar nicht. Und dann fragt man sich, warum soll eigentlich die Mehrheit das Plaisir der Minderheit fördern?
Also ich glaube nicht, dass man von einem Plaisir der Minderheit sprechen kann, weil ich habe ja vorhin auch versucht anzudeuten, dass Kultur etwas ist, was wirklich alle angeht. Klar, in die Oper geht nicht jeder, das mag nicht jeder, das interessiert nicht jeden. Das ist etwas Besonderes, aber zum Beispiel ins Kino geht eigentlich fast jeder oder Musik hört eigentlich jeder Mensch. Also von daher ist es unfair, nur von einem Plaisir für die Minderheit zu sprechen.
Hubertus Putin heute zu Gast in Tacheles im Deutschlandfunk Kultur. Sie haben es schon angesprochen, Kunst ist eben auch ein Wirtschaftsfaktor. Die Zahl, die Sie genannt haben, 67 Milliarden Dollar im Jahr werden im Kunsthandel weltweit umgesetzt. In Deutschland sind es knapp über 2 Milliarden Euro. Nun könnte man ja sagen, warum muss man jetzt eine starke Förderung einsetzen, wenn man das zum Beispiel mit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 vergleicht? Auch da sagte man, die Blase des Kunsthandels platzt, also Kunst als Projekt der Superreichen ist zusammengebrochen. Und was hat sich getan? Nach wenigen Jahren, also nach einem Jahr, war der Kunsthandel wieder da und hat Umsätze generiert en masse. Warum lässt man das nicht einfach in den privaten Händen von Sammlern und Galeristen? Weil die Sammler bestücken sowieso ihre Sammlermuseen oder ihre umfangreichen Kunstsammlungen und das werden sie auch in Zukunft tun. Auch nach der Corona-Krise. Also kann doch privat bleiben. Angebot und Nachfrage.
Also dazu kann ich zwei Sachen sagen. Erstens ist es so, dass, glaube ich, die Corona-Krise eine sehr viel schlimmere und größere Krise ist, international, als die Finanzkrise 2008. Also die Auswirkungen werden wahrscheinlich wirtschaftlich viel größer und viel schlimmer sein. Und zweitens, der Kunsthandel ist ja nicht eine rein private Angelegenheit, sondern es hängt ja an den Galerien und Kunsthandlungen und Auktionshäusern, an Rattenschwanz, an anderen gesellschaftlichen Feldern mit dran. Es hängen die Künstler und Künstlerinnen mit dran, die davon leben. Es hängen die Kunstspediteure mit dran, die Rahmenbauer, die Messeveranstalter, Firmen, die Equipment für Galerien herstellen. Das heißt, es ist ja ein viel größerer wirtschaftlicher Zweig als jetzt nur die Galerien für sich genommen. Und von daher kann man jetzt nicht sagen, das betrifft jetzt nur einen kleinen privatwirtschaftlichen Bereich.
Welche Rolle haben denn Galerien und eben auch vor allen Dingen die kleinen Galerien oder die mittleren Galerien, die jetzt besonders bedroht sind, also um Gagosian und selbst um Johann König, eine große Galerie in Berlin, muss man sich, glaube ich, im Augenblick keine Sorgen machen. Auch Sprüt Magers wird wahrscheinlich ganz gut durch die Zeit kommen, dadurch, dass die eben erstens relativ viel Kapital angehäuft haben, zwar auch investieren müssen, aber da muss man sich nicht die ganz großen Sorgen machen. Sorgen muss man sich tatsächlich um die mittelständischen Galerien und die kleinen Galerien machen. Welche Bedeutung haben die denn für das Kunstsystem im Ganzen? Also wenn man jetzt mal anguckt, Galerien, Kunstvereine, kleine Institutionen, Museen.
Also ich würde Ihnen in einem Punkt etwas widersprechen. Man muss sich zwar um Gagosian oder Zwirner oder Hauser und Wirth keine Sorgen machen, man muss sich aber um die Mitarbeiter Sorgen machen, weil die massenhaft gerade entlassen werden. In New York sind sehr, sehr viele, also zum Beispiel in New York sind sehr, sehr viele Mitarbeiter entlassen worden. In den Auktionshäusern meines Wissens zwar noch nicht, aber in den Galerien sehr schnell. Und Heyer und Feier, das wissen wir, geht in Amerika sehr, sehr schnell. Also den Leuten geht es schon auch schlecht, selbst wenn es den Galeristen nach wie vor wahrscheinlich gut geht.
Und welche Rolle spielen die Galerien für das Kunstsystem?
Also die Galerien sind eine der tragenden Säulen des Kunstbetriebes, weil von den Galerien leben die Künstler und Künstlerinnen.
Ja, also die Frage ist, welche Arbeit leisten sie im Benefit für die Öffentlichkeit? Also wenn sie Förderung wollen, müssen sie auch Öffentlichkeitsarbeit leisten. Und man könnte ja sagen, also wer nicht vorher in der Galerie war, der wird auch nie in einem Museum landen. Also Gerhard Richter wäre nicht Gerhard Richter, wenn es nicht irgendwann eine Produzentengalerie am Anfang gegeben hätte und dann eine ganze Reihe von bedeutenden Galerien, die dieses Werk aufgebaut, entwickelt haben, die Transporte, wahrscheinlich Kataloge, Museumsausstellungen und sowas bezahlt haben.
Ja, also Sie sagen es ja selber, die Galerien sind dafür notwendig, um überhaupt Künstler und Künstlerinnen zu entdecken, der Gesellschaft zu präsentieren, auszustellen, an die Sammler und an die Museen zu vermitteln. Das ist eine ganz wesentliche Arbeit, die die Galeristen damit machen. Also ohne Galerien würde es keinen Kunstbetrieb geben, quasi.
Sie haben eben gesagt, dass die Auktionshäuser noch nicht Mitarbeiter entlassen haben, also ihres Wissens noch nicht oder nicht im großen Umfang. Hängt das auch damit zusammen, dass diese ganzen Auktionen jetzt ins Internet verlagert werden, in den Bereich des Netzes verlagert werden?
Naja, die Auktionshäuser fahren momentan, wie wir alle, auf Sicht. Also niemand weiß, was die nächsten 2-3 Monate bringen wird. Aber die Auktionshäuser haben natürlich auch große Probleme. Die Termine sind verschoben worden von Mai, Juni jetzt auf Juli. Manche machen ihre Auktionen auch erst im September. Also der Kunstmarkt wird weiter bestehen, aber die Formen des Handelns verändern sich gerade. Und mit großer Wahrscheinlichkeit ist das sogar eine langfristige Entwicklung. Denn es wird ja die nächsten Monate kaum noch Auktionen im Saal geben mit Publikum, weil dann die Ansteckungsgefahr zu groß ist, wenn viele Leute in einem Raum zusammensitzen. Bereits im März haben die Online-Auktionen, die Sie angesprochen haben, der großen Häuser international um 63% bereits zugenommen. Auch zum Beispiel bei Christie's, also einem der größten Häuser. Eigentlich müssen alle großen Häuser oder auch die kleinen Häuser, die eben keine Saalauktionen mehr durchführen, zumindest einen Plan B haben, wenn es also wirklich im Saal nicht geht, dass dann online oder verstärkt über das Telefon Auktionen stattfinden. Das wird sich verändern und das wird zumindest teilweise bleiben. Das bringt allerdings auch Probleme mit sich. Also wenn jemand ein millionenteures Objekt kaufen will, dann will er das natürlich vorher sehen. Der wird das nicht online kaufen. Und ob das aber trotzdem online funktionieren wird, das werden wir in London und New York jetzt im Sommer sehen, wenn die großen Auktionen stattfinden. Aber ich habe da große Bedenken. Ich würde bestimmt kein Objekt kaufen für viel Geld, was ich nicht vorher selber untersucht habe und in Augenschein nehmen konnte.
Was Sie jetzt gerade sagen, selber untersucht und in Augenschein nehmen, findet vor dem Hintergrund Ihres jüngsten Buches statt. Da geht es um Kunstfälschung. Und ist das jetzt die Corona-Zeit, die Zeit für Kunstfälschung, weil immer mehr online stattfindet und der Onlinehandel mit Kunst ist sowieso in den letzten Jahren ordentlich gestiegen, habe ich in den Statistiken gesehen. Zugleich sind Auktionshäuser und gerade das mittlere Segment, in dem Onlinehandel mit Kunst stattfindet, also die meisten Kunstwerke werden im Bereich zwischen 1.000 und 5.000 Euro versteigert online. Da ist die Gefahr sehr groß, dass man eine Fälschung aufsetzt, oder? Ist das jetzt die Stunde der Fälscher?
Ich glaube, das kann man jetzt momentan noch nicht absehen. Das werden wir erst in den nächsten Monaten merken, wenn die Auktionen gelaufen sind, ob da tatsächlich mehr Fälschungen auftauchen. Aber es gibt tatsächlich ein grundsätzliches Problem. Speziell bei den Online-Auktionen haben Sie in manchen Auktionshäusern jetzt nicht mehr die Möglichkeit, dorthin zu gehen und das Objekt selber zu begutachten. Das heißt, Sie müssen das den Auktionshäusern überlassen und dann eben online ersteigern. Und das ist ein Problem, weil Auktionatoren oder deren Experten rutscht natürlich auch mal eine Fälschung durch. Wenn Sie aber viel Ahnung haben oder sogar Experte sind oder ein versierter Sammler sind und sich bei der Vorbesichtigung das Objekt ihrer Begierde angucken können, dann können sie vielleicht selber dann entdecken, da stimmt was nicht mit dem Blatt oder mit dem Objekt. Diese Möglichkeit entfällt jetzt. Es gibt zwar Auktionshäuser wie zum Beispiel Ketterer in München, da können sie wirklich den Gegenstand, den sie ersteigern wollen, auf dem Monitor so ganz nah heranzoomen. Also sie können das sehr stark vergrößern. Das hat aber natürlich seine Grenzen. Also sie können die Echtheit einer Druckgrafik nicht am Bildschirm überprüfen. Sie müssen das Blatt mit einer Lupe sich angucken. Das geht aber teilweise nicht mehr. Und dann könnten theoretisch tatsächlich mehr Fälschungen sozusagen durchrutschen im Markt. Aber ob das wirklich passiert, das kann man jetzt noch nicht absehen.
Gerade der Handel mit Druckgrafiken ist ja besonders infiziert von Fälschungen. Also man schätzt, dass 40-50% der gehandelten Druckgrafiken dubios sind, sage ich jetzt mal. Also mindestens, wenn nicht gar Fälschungen sind. Zum Beispiel bei Salvador Dalí geht man von 90% Fälschungen mittlerweile im Markt aus. Und das ist natürlich gerade für, sagen wir, Ottilie, Normalkonsumentin der Kunst, die vielleicht 1.000 Euro ausgeben möchte für ein Blatt, natürlich eine große Gefahr zurzeit.
Ja gut, mit Dalí haben Sie natürlich das denkbar schlimmste Beispiel überhaupt ausgewählt. Also Dalí kann man im Grunde genommen heute überhaupt nicht mehr sammeln. Der Markt ist auch ziemlich, also der seriöse Markt ist ziemlich zusammengebrochen. Es sei denn, Sie spezialisieren sich halt auf Blätter aus den, sagen wir mal, aus den 30er, 40er, 50er Jahren. Aber alles danach, davon sollte man eigentlich die Hände lassen. Also es wurde schon in den 90er Jahren von Experten gesagt, also von den Verfassern des Werkverzeichnisses, dass 90-95% aller gehandelten Blätter Fälschungen sind. Das ist jetzt also wirklich das denkbar schlimmste Beispiel.
Ja, es betrifft aber auch Gerhard Richter, dessen Werk Sie ja ausgenehmend gut kennen.
Man kann auf jeden Fall sagen, dass in den letzten Jahren die Anzahl der Fälschungen ganz erheblich zugenommen hat auf dem Markt. Das merke ich auf der einen Seite selber, wie Sie gerade sagten, anhand von Gerhard Richter, da ich halt sehr häufig, also eigentlich jeden Monat Gutachten schreibe und mir immer mehr Fälschungen über den Weg laufen. Das sagt aber auch das Landeskriminalamt Berlin, die mir bestätigt haben, dass die Zahlen sehr stark angestiegen sind. Und ich habe auch mit Auktionshäusern gesprochen, die mir bestätigt haben, sie haben im Durchschnitt jeden Tag eine Fälschung auf dem Tisch.
Jeden Tag eine Fälschung auf dem Tisch?
Im Durchschnitt, ja.
Ja, ja. Das heißt also, die Einlieferungen kommen und werden begutachtet und dann geht immer eine am Tag mindestens zurück. Was bedeutet das denn jetzt für unsere Zeit, der Corona-Zeit? Sollte man da überhaupt Auktionen abhalten, an Auktionen teilnehmen?
Naja, also die Auktionen müssen abgehalten werden, sonst werden die Auktionshäuser pleite gehen. Das ist ganz klar. Irgendwie muss der Laden weiter am Laufen gehalten werden und alle arbeiten fieberhaft daran, wie das möglich ist und wie man das machen kann. Also die Auktionen werden stattfinden, aber sie werden sicherlich nicht mehr so erfolgreich sein wie früher, zumal auch wesentlich weniger Einlieferungen stattfinden.
Ich dachte, jetzt müssten eigentlich ganz viele Einlieferungen stattfinden, weil es schlicht und einfach so ist, dass Leute sagen, okay, dann lasse ich mir meinen Richter, den ich mir vor 30 Jahren gekauft habe, versilbern oder vergolden vielmehr.
Das Platin. Das ist noch nicht der Fall. Also, dass Sammler jetzt aus Finanznot ihre Kunstsammlung abstoßen, wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten teilweise passieren. Ich glaube, die Anzahl der Verkäufe oder der versuchten Verkäufe wird zunehmen, eben aus der Finanznot heraus. Aber momentan ist das in den Auktionshäusern noch nicht zu beobachten.
Sie haben ja gesagt, dass Sie auch Gutachten schreiben. Wie findet sowas normalerweise statt? Kriegen Sie einen Auftrag von einem Auktionshaus, sagen, gucken Sie sich dieses Blatt mal bitte an, dann fahren Sie hin, nehmen eine Lupe mit und das war's?
Ja, also die Auftraggeber sind sehr unterschiedliche. Meistens sind es in der Tat Auktionshäuser, es sind aber auch private Sammler, es sind Kunsthändler. Ich bin ab und zu auch bei Landeskriminalämtern. Ja, und die bitten mich dann eben, das Objekt zu untersuchen, anzuschauen, ob es sich um ein echtes Werk handelt oder nicht. Manchmal kann ich auch direkt oder versuche ich mit Gerhard Richter auch direkt Rücksprache zu halten, wenn ich mir nicht ganz sicher bin. Aber das passiert immer mehr, weil ich leider beobachten muss, dass die Fälschungen, wie gesagt, zunehmen.
Werden Sie auch besser?
Nein, noch nicht wirklich. Also zum Glück, muss ich sagen, habe ich noch keine wirklich raffinierten Fälschungen gesehen, wo ich dann gesagt habe oder gedacht habe, also wow, die sind ja richtig gut, das ist irgendwie beeindruckend. Das ist noch nicht der Fall. Also zumindest nicht bei Gerhard Richter, aber es gibt natürlich andere Marktsegmente, wo extrem gute Fälschungen hergestellt werden. Das ist leider so.
Als 9/11 war, hat der New Yorker Bürgermeister seinen New Yorkern zugerufen, don't be afraid, go shopping. Gilt das jetzt für die Kunst auch? Kann man die am besten stützen, indem man in die Galerien geht und kauft?
Ja, natürlich tun sie viel für den Kunstbetrieb, wenn sie jetzt nicht ihre Käufe, soweit sie sich's leisten können, völlig stoppen, sondern durchaus weiter Kunst auch sammeln. Wobei ich natürlich auch verstehen kann, wenn Leute existenzielle Sorgen haben, ist natürlich der Kunstkauf etwas, woran man auch sparen kann. Aber man kann trotzdem für den Kulturbetrieb nur hoffen, dass trotzdem der Handel weitergeht. Also der Kunstmarkt wird weiter bestehen. Aber wie gesagt, die Form des Handelns verändert sich gerade eben zum Beispiel in Richtung Online-Auktionen. Aber wenn man etwas kaufen will, ist es natürlich immer das Beste. Schauen Sie sich das Objekt Ihrer Begierde möglichst, wenn es irgendwie geht, im Original an.
Ja, viele Galerien gehen jetzt dazu über, so Private Showrooms im Internet zu machen. Also ich habe das bei Johann König gesehen, da kann man Objekte, die sind dann auch schon mit dem Preis hinterlegt, etwas völlig Ungewöhnliches eigentlich für den Kunstmarkt, dass man sich so auf eine Seite klickt und dann sage ich, Alicia Quade, 24.000 Euro ein Objekt. Da sieht man dann schon, dass Kunsthändler auch andere Wege gehen zurzeit.
Ja, ich glaube, viele Kunsthändler haben momentan das Gefühl, dass sie einfach sehr offensiv mit der Situation umgehen müssen. Also, dass sie jetzt mit der Kamera durch die Ausstellung durchgehen. Oder ich glaube, Johann König lässt auch Künstler in ihren Ausstellungen Führungen machen. Man darf dann auch Fragen an die Künstler stellen. Aber es gibt natürlich auch irgendwo Grenzen. Also zum Beispiel meinte Dominik Levy auch zu Recht, man kann die Art Basel nicht online stellen. Das geht nicht. Das hat man zwar versucht, es gab dann so virtuelle Kojen. Das funktioniert aber letztendlich nicht wirklich. Die Art Basel zum Beispiel ist ja auch einfach ein gesellschaftliches Ereignis. Man trifft dort Leute, man kann sich unterhalten, man kann sich direkt austauschen. Man kann sich sehr schnell einen Überblick verschaffen. Das Ganze soll ja auch Spaß machen sozusagen und das können Sie natürlich nicht alles ersetzen, wenn Sie einsam vor Ihrem Computer sitzen.
Kunst braucht Kontakt in kontaktarmen Zeiten. Vielen Dank, Hubertus Butin, für das Gespräch. Und falls Sie keine Lust haben, jetzt ins Museum oder in eine Galerie zu gehen, kann ich Ihnen nur empfehlen, das neue hochspannende Buch von Hubertus Butin zu lesen. Es trägt den Titel Kunstfälschung, das betrügliche Objekt der Begierde. Erschienen ist es im Surkamp Verlag zum Preis von 28 Euro. Tacheles zum Nachlesen und Nachhören finden Sie wie immer auf unserer Homepage www.deutschlandfunkkultur.de und wo immer es Podcasts gibt. Und hier geht's jetzt gleich weiter mit den Nachrichten und dann beschäftigt sich Giuseppe Maio im Feature mit der Frage, wie denn die Wirklichkeit ins Radio kommt. Viel Spaß damit.
Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio und im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.